Vielleicht war ja der ein oder andere von euch heute Morgen schon wählen und hat seine Stimme schon abgegeben. Wir wählen ja heute einen neuen Bundestag und es sind ja schon besondere Umstände, unter denen das geschieht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man sich so die letzten Wochen dann angeschaut hat. Der Wahlkampf war ja nicht so lang. Wenn man sich so die letzten Wochen angeschaut hat, dann sind einem ja unterschiedliche Themen dann auch begegnet. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr dann eure Themen dort gefunden habt, die euch gerade bewegen, die euch interessieren. Das kann man ja unterschiedlich beurteilen. Was wir nur wahrgenommen haben, auch in diesem Wahlkampf, war ja schon, dass es, Wahlkampf ist ja immer so ein Gegeneinander, aber dass es schon nochmal irgendwie eine neue Qualität dann auch bekommen hat. Wenn wir über Frieden und Gerechtigkeit nachdenken, letzten Sonntag haben wir über die Gerechtigkeit nachdenken, dann geht es ja genau darum, was Dietmar auch am Anfang erzählt hat aus Psalm 85, dass Gerechtigkeit und Frieden sich küssen, also das gehört ganz eng zusammen. Und Gerechtigkeit, das kann man ja unterschiedlich dann auch füllen. Ich hatte das ja letzten Sonntag auch gesagt, vielleicht erinnert ihr euch noch an das Bild, ist Gerechtigkeit jedem das Gleiche? Und vielleicht erinnert ihr euch noch an dem Bild von den drei Leuten, die hinter diesem Holzverhaus standen und alle auf einer Kiste standen, die gleich hoch war und einer hat gesehen und bei den anderen beiden und gerade bei dem dritten war es dann eher schwierig. Also Gerechtigkeit hat nichts mit Gleichheit zu tun, jedem das Gleiche, sondern, ich hatte das ja so erwähnt, jedem das Seine. Wir haben dann kurz auch darüber nachgedacht, dieser Spruch, der wurde ja von den Nazis dann auch genommen und in seinem Sinn entartet, weil er völkisch verstanden wurde und auf das Tor von Buchenwald dann geschrieben. Man konnte es von der Innenseite lesen und die Menschen, die dort ins Konzentrationslager kamen, sollten das immer wieder so vor Augen haben, jedem das Seine. Das ist das, was euch dann auch zukommt. Und das ist es genau nicht. Der biblische Ansatz, gerade aus dem Alten Testament, also vom hebräischen Denken her, ist ein anderer. Tzedakah, das hebräische Wort für Gerechtigkeit, meint ja ein am Gemeinwohl, am Wir orientiertes Handeln. Also Gerechtigkeit entsteht dort, wo man dann den anderen mit im Blick hat, wo man das Wir mit im Blick hat. Und wir haben ja unterschiedliche Ansätze auch in den Religionen. Und es gibt ja Religionen, die sagen, deine eigentliche Mitte ist in dir und du kommst dann weiter und kommst zu dir, wenn du nach dir schaust. Und das ist im Christentum eben gerade anders. Martin Buber, der jüdische Religionsphilosoph, der kommt ja aus dem Judentum und da ist es ja auch verortet, hat schon gesagt, das Ich wird nur am Du zum Ich. Also der Mensch wird zum Menschen, nicht dort, wo er dann sich immer im Blick hat und seine Mitte findet. Das hat auch seine Berechtigung. Aber der eigentliche Weg ist zum Anderen hin. Am Du werde ich zum Ich. Von daher ist das Wir auch hat eine große Bedeutung im Judentum, aber auch im Christentum und dann auch mitunter in anderen Religionen. Also die Frage nach der Gerechtigkeit ist schon eine spannende Frage, auch was Gerechtigkeit eigentlich ist. Und die Frage ist, wo kommt Ungerechtigkeit eigentlich her? Also wer ist eigentlich für diese ungerechte Welt und für die ungerechte Gesellschaft verantwortlich? Und wir wissen es alle, die da oben. Also nicht der da oben, sondern die da oben. Das ist ja oft dann auch so unsere Reaktion, dass wir dann auf die da oben schimpfen und auch mit Recht. Also ist ja nicht so, dass man ihnen da gleich Unrecht tun würde. Aber die Frage ist in Bezug auf Ungerechtigkeit, ob das Problem ist, die da oben. Man weiß ja, jedes Land bekommt die Regierung, die es verdient. Also woher kommt eigentlich die Ungerechtigkeit in dieser Welt? Und wenn wir darüber nachdenken, dann sehen wir zuerst auch von der Bibel her, dass es angefangen hat eben mit Adam und Eva. Und die Ungerechtigkeit setzt sich dann fort jenseits von Eden. Und dort entdecken wir erschreckend, dass das erste Brüderpaar auf einmal so sich verwandelt, oder einer von diesen beiden Brüdern, dass er zum Mörder seines Bruders wird. Das ist ja die Geschichte von Kain und Abel. Also wenn wir über Ungerechtigkeit nachdenken, dann reicht es nicht aus, dass wir sagen, die da oben, sondern, so schreibt es auch der Prophet Jeremia, denn sie gieren alle klein und groß nach unrechtem Gewinn. Sie gieren alle klein und groß nach unrechtem Gewinn. Das ist irgendwie so die Problematik, die wir in uns tragen. Und man kann das eben beschreiben auch mit dieser Haltung des Haben-Wollens und des Nicht-Sein-Könnens. Weil wir das irgendwie, und das ist ja das Interessante eben auch bei Kain und Abel mit der Opferungsgeschichte, warum sie das überhaupt machen, Gott hat es ja nicht befohlen. Der Mensch steht vor dieser Herausforderung, einfach sein zu können, und meint immer, er müsste etwas haben. Und von daher ist dieses Haben-Wollen etwas, was zu unserem Menschsein, zu unserer menschlichen Wirklichkeit auch dazugehört. Und das ist das, was Jeremia seinem Volk sagt, alle, groß und klein, also die da unten und die da oben, gieren nach ungerechten Gewinnen. Das ist erstmal etwas, wo wir uns ganz persönlich ja auch mal hinterfragen lassen müssen. Wie ist das denn mit mir? Wie ist das denn mit meinem, sag mal, Streben nach Gerechtigkeit? Wie ist das denn mit dem, was Tzedakah dann auch meint, das Gemeinwohl, das wir im Blick zu haben? Du hast ja die Geschichte von dieser Frau erzählt, die auf ihren lieben Herrn wartet, und da war sie ja ganz drauf ausgerichtet und meinte, sie und ihr lieber Herr, ja, das ist das, worum es geht. Und auf einmal wird in dieser Geschichte deutlich, in dieser alten Geschichte deutlich, na, dass die Gegenwart Gottes etwas mit der Gegenwart meines Nächsten zu tun hat. Und das auf einmal, so wird es ja in dieser Geschichte so erzählt, aber das entdecken wir eben auch in der Bibel, wenn wir an Matthäus 25 denken, dass auf einmal uns das klar wird, dort, wo ich den Nächsten ungerecht behandle und ihn nicht im Blick habe, kann ich lange darauf warten, dass der Herr bei mir einzieht. Also das Thema Ungerechtigkeit ist ein Thema, was uns am Ende alle betrifft. Und das ist eben so dieses Thema, das wir irgendwie alle haben wollen, weil wir das Gefühl haben, nicht sein zu können. Und vor dieser Herausforderung stehen wir dann auch in dieser Welt. Priester und Propheten, so geht es dann weiter bei Jeremia, gehen mit Lügen um und heilen den Schaden meines Volkes nur obenhin, also man könnte auch sagen oberflächlich, indem sie sagen, Friede, Friede, und ist doch nicht Friede. Ich sag mal, von den Waffenschmieden dieser Welt mal abgesehen, ich glaube, Frieden ist etwas, was die Menschheit sich wünscht. Frieden ist etwas, wonach alle Menschen überall auf der Welt sich sehnen, im Kleinen wie im Großen. Ich glaube, wir alle merken, dass dort, wo Frieden ist, geht es uns besser als dort, wo Krieg ist. Und wir können ja, haben ja in den vergangenen Monaten, ja jetzt schon Jahren, auch nochmal viel über den Krieg gelernt, über den modernen Krieg in der Ukraine. Auf der einen Seite fast wie im Ersten Weltkrieg, so ein Stellungskrieg, aber auf der anderen Seite auch ein Krieg, der ohne die Satelliten, ohne die Drohnen irgendwie auch nicht zu denken ist. Also irgendwie ist was geblieben, aber irgendwie ist auch ganz neu etwas hinzugekommen. Und der Mensch kämpft gegen den Menschen. Der Bruder kämpft gegen seine Brüder. Und das ist ja genau auch das, was wir gerade in diesem Krieg so ein bisschen erleben. Was ist das mit dem Krieg in unserer Welt? Ich weiß nicht, ob euch draußen die Fahne noch auffällt, die an unserem Turm dort hängt, Schwerter zu Pflugscharen. Das ist ja ein Bild, was eben aufnimmt, dass aus dem Schwert, was zerstört, etwas werden kann, was den Menschen und die Menschheit segnet. Und da muss man eben sagen, das, was du mit dem, was du in der Hand hast, machst, hängt von dir ab. Waffen bringen keinen Unfrieden. Waffen töten nicht. Du kannst hier ein Gewehr in die Ecke stellen und das steht in den nächsten 100 Jahren noch da und macht nichts. Töten tut immer der Mensch mit der Waffe. Also das Entscheidende an der Waffe ist eben nicht die Waffe an sich, natürlich vom strategischen her und so, ist nochmal was anderes. Aber das Entscheidende ist der Mensch, der diese Waffe in die Hand nimmt. Und den Unfrieden, den wir haben, den Unfrieden, den wir erleben, ich habe schon gesehen, den Unfrieden, den wir haben und den Unfrieden, den wir erleben, das hängt ab von dem Menschen, der eben dann das Schwert in die Hand nimmt und der sich überlegt, behalte ich das Schwert, um meinen Nachbarn zu überfallen? Behalte ich das Schwert, um mich zu verteidigen? Was ja auch irgendwie nachvollziehbar ist. Oder bin ich in der Lage, aus diesem Schwert etwas zu machen, was dem Menschen dient? Schwerter zu Pflugscharen eben umzuschmieden. Und vor der Herausforderung stehen wir immer wieder als Menschen und als Menschheit. Und gerade in diesen Zeiten, in denen wir leben. Das Entscheidende beim Krieg ist nicht die Waffe. Also das entscheidet dann auf dem Schlachtfeld vielleicht, wer gewinnt. Aber das Entscheidende ist am Ende der Mensch, der, ich sag mal, die Waffe in die Hand nimmt und die Frage, die dazugehört, was er am Ende mit dieser Waffe dann aus Macht oder aus diesen Möglichkeiten dann auch macht. Und wenn wir über Ungerechtigkeit und über Unfrieden nachdenken, dann merken wir eben sehr oft, wenn wir das beobachten, dass Menschen den Krieg fördern, dass Menschen den Krieg wollen, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlen. Das ist im Kleinen wie im Großen. Ungerechtigkeit führt dazu, dass ich dann dem anderen gegenüber irgendwie böse bin, Gram bin, dass ich dann zu den Waffen greife. Das kann ein Knüppel sein, das kann ein Schwert sein, das kann ein Panzer sein. Das, was die Grundlage für den Krieg ist, ist immer eine, ich sag mal, erlebte Ungerechtigkeit. Und darum gehört das auch so eng zusammen. Dort, wo Ungerechtigkeit herrscht, wird es niemals Frieden geben. Dort, wo Ungerechtigkeit herrscht, kommen die Völker nicht zusammen, um im Frieden zu leben. In Jesaja 32 lesen wir, und der Gerechtigkeit Frucht wird Frieden sein. Wenn wir uns Gerechtigkeit, diesen Begriff angucken und ihn mal, ich sag mal, grammatikalisch auseinandernehmen, würden wir sagen, ist ein Substantiv. Aber das stimmt nicht. Also grammatikalisch irgendwie richtig. Aber Gerechtigkeit ist eigentlich ein Tunwort. Weil Gerechtigkeit ist etwas, was man tun muss, was man leben muss. Dass wir, der andere, den ich im Blick habe, das ist etwas, was ich auf der einen Seite proklamieren kann, aber wo es dem anderen überhaupt nicht hilft, wenn ich darüber rede, dass es doch gerechter zugehen müsste und der andere auch zu seinem Recht kommt. Das hilft überhaupt nichts. Gerechtigkeit entsteht dort, wo wir gerecht handeln, wo wir aus diesem Substantiv ein Tunwort machen. Und dazu sind wir in dieser Welt auch immer wieder von der Bibel und vom Neuen Testament aufgerufen, dass wir Gerechtigkeit tun sollen. Wie gesagt, ich hatte das beim letzten Mal erwähnt, es geht nicht um die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Also wer das jetzt durcheinander kriegt, nochmal die Predigt vom letzten Sonntag anhören. Also das ist nicht die Gerechtigkeit, um die es geht, sondern es geht um die Gerechtigkeit in dieser Welt, die Gerechtigkeit zwischen den Menschen. Und da sind wir herausgefordert, eben diese Gerechtigkeit zu leben, damit die Frucht unseres Lebens Frieden sei. Der Ökumenische Rat der Kirchen hat 1948 nach dem Zweiten Weltkrieg sich hingesetzt und hat gesagt, Krieg ist nicht im Sinne Gottes. Krieg ist nicht im Sinne des Schöpfers. Punkt. Das haben wir gesagt aus der Erfahrung eben des furchtbaren Mordens und Sterbens im Zweiten und im Ersten Weltkrieg. Krieg ist nicht im Sinne Gottes. Und jetzt muss man natürlich sich auch mit den unterschiedlichen Bibelstellen auseinandersetzen, auch mit den alttestamentlichen Bibelstellen und müsste darüber nachdenken. Das können wir heute nicht machen, aber dieses Statement haben wir als Kirchen abgegeben, Krieg ist nicht im Sinne Gottes. Es gibt keinen gerechten Krieg. Krieg führt immer Ungerechtigkeit fort. Und das ist etwas, was wir uns im Stammbuch geschrieben haben. Und gerade in Zeiten, wo so viel über Kriegstüchtigkeit geredet wird, Wehrhaftigkeit geredet wird, wo wir uns wieder stärken müssen, um gegen unsere Feinde dann zu kämpfen, ist es wichtig, dass wir aufstehen und sagen, Krieg ist nicht im Sinne Gottes. Und ich lasse mir nicht einreden, dass wo auch immer, im Osten oder im Westen, dass ich dort Feinde hätte. Lasst euch das nicht einreden, weil im Osten wie im Westen, im Norden wie im Süden wohnen Menschen, die auch Kinder Gottes sind, die meine Brüder und Schwestern sind. Und wenn wir mehr und mehr in der Gesellschaft erleben, dass wir darüber reden, eben, dass eben der Krieg, dass wir uns auf den Krieg vorbereiten müssen. Und da gibt es ja auch so eine militärische Logik, dass wenn du den Frieden willst, dich auf den Krieg vorbereiten musst. Ja, kann man drüber nachdenken. Aber irgendwann kriegt das vielleicht so eine Eigendynamik, dass am Ende dabei etwas herauskommt, was wir nicht wollen. Und Krieg will keine Mutter, will kein Vater. Krieg wollen die Kinder nicht. Krieg wollen die Männer und Frauen nicht. Es mag ein paar geben, die den Krieg wollen. Das sind aber immer die, die ihre eigenen Kinder nicht in den Krieg schicken. Und von daher ist das Reden über den Frieden und über die Möglichkeit des Friedens und das Nachdenken darüber, was uns Menschen Frieden bringt, gerade in diesen Zeiten und in solchen Zeiten, die irgendwie verbal erstmal immer kriegerischer werden, sowas von vonnöten. Und dazu sind wir aufgerufen als Christen. Dazu sind wir aufgerufen als glaubende Menschen, weil wir von der Bibel her etwas anderes hören. Weil wir von der Bibel her eben etwas anderes gesagt bekommen. Gerechtigkeit. Der Gerechtigkeit Frucht wird Friede sein und der Ertrag der Gerechtigkeit wird Ruhe und Sicherheit sein auf ewig, so sagt es Jesaja. Der Ertrag der Gerechtigkeit wird Ruhe und Sicherheit sein und der Gerechtigkeit Frucht wird Friede sein. Von daher gehört zum Nachdenken und Reden über den Frieden auch das Nachdenken und Reden über Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit heißt eben, dass jeder zu seinem Recht kommt. Nicht, dass jeder Recht hat, weil das wissen wir auch schon aus den kleinen Auseinandersetzungen, das haut ja irgendwie nicht hin, dass jeder Recht hat. Das ist ja Quatsch. Es gibt manchmal Situationen, in denen bin ich im Unrecht, ist der andere im Unrecht. Und dann kann ich auch nicht sagen, ja, irgendwie hast du dann doch Recht. Nein, es heißt nicht, jeder hat Recht, aber jeder kommt zu seinem Recht. Darum geht es. Und das ist das, was das Wir meint. Wenn Einzelne in der Gesellschaft, wenn Einzelne in der Beziehung nicht zu ihrem Recht kommen, eben auch der oder die zu sein, der sie sind, also sein zu können, dann werden wir Gerechtigkeit und dann werden wir den Frieden erreichen. im Kleinen wie im Großen nicht erleben können. Was ist das, was den Frieden bringt? Oder was ist das, was Frieden schafft? Und da ist für uns dann zuallererst das wesentlich, was wir aus der Bibel entdecken und was wir vom Reden Gottes her entdecken. Und das ist der Shalom, der Friede, der Gottes, der eben nochmal etwas ganz anderes ist. Wir haben ja vorhin das Lied gehört und miteinander gesungen aus deiner Jugendzeit, wie aus diesen trennenden Balken. Und Balken können immer was Trennendes haben. Ein Balken kann auch etwas sein, womit ich dem anderen einen überbrate, wie auf einmal aus dem, was gegensätzlich ist, ein Kreuz wird. Und das ist ja das, was wir hier auch jeden Sonntag vor uns sehen. Ein Kreuz wird, was zusammenbringt. Und der, der zusammenbringt, ist der, der am Kreuze hängt. Das ist der Shalom. Das ist der Friede Gottes, der mich erreichen will, auch dort, wo ich das Gefühl habe, das ist doch jetzt nicht gerecht. Das ist doch jetzt nicht gerecht, oder? Gerechtigkeit und Recht, hatte ich letzten Sonntag dann noch ein interessantes Gespräch nach dem Gottesdienst, das gehört nicht immer zusammen. Rechtsprechung, ist die immer gerecht? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich weiß nicht, wie oft ihr schon irgendwie mit dem Gericht oder so zu tun hattet. Ist Rechtsprechung immer gerecht? Nee. Und oftmals ist ja, ich sag mal, mein Gerechtigkeitsempfinden nicht kongruent, also gleich mit der Rechtsprechung. Und das ist ja auch immer wieder das, was in unserem Land dann vorangetrieben wird, dass gesagt wird, irgendwelche Richter und Richterinnen haben so und so entschieden, aber das ist doch ungerecht nach unserem Empfinden. Und das ist die Spannung, vor der wir auch stehen, immer wieder neu, dass, ich sag mal, Recht und Gerechtigkeit eben nicht immer zusammengehören und schon gar nicht dort, wo ich mich dann ungerecht behandelt fühle. Und wenn der andere dann auch noch Recht kriegt, ja dann, ich habe ja immer wieder auch mit Menschen zu tun, habe es ja auch selber durch, wo Beziehungen auseinanderbrechen, wo Ehen scheitern und wo man dann auch vor Gericht geht. Und da ist das nochmal auch ein ganz anderes Thema, weil das eben auch viel emotionaler und viel tiefer geht. Wie ist das eigentlich mit dem Recht und mit der Gerechtigkeit? Und oftmals führt ja so eine Trennung dazu, dass es dann erstmal richtig gegeneinander geht, weil man ja nicht auf sein gutes Recht verzichten will. Und weil an dem Scheitern der Beziehung, ja, okay, ich habe auch meine Anteile, aber eigentlich ist ja immer der andere, ne? Hauptsächlich. Und das wäre ja noch schöner. Der ist für Scheitern verantwortlich und ich soll auch noch dafür zahlen? In dieser Welt herrscht Ungerechtigkeit. Wir werden manchmal ungerecht behandelt und sehr oft fühlen wir uns ungerecht behandelt. Und aus diesen Erfahrungen heraus entsteht dann Unfriede in dieser Welt. Und der Shalom Gottes lädt uns ein, auch mit dem, was wir an Ungerechtigkeit erfahren haben oder meinen, was uns an Ungerechtigkeit widerfahren ist, immer wieder zum Kreuz zu kommen. Damit nicht in uns, ich sag mal, der Same zum Krieg hin, im Kleinen wie im Großen, immer weiter sich ausbreitet, sich einwurzelt und Früchte bringt. Darum geht es, dass wir immer wieder neu auch zuallererst mit dem, was ich dann auch erfahren habe an Ungerechtigkeit oder meine erlebt zu haben an Ungerechtigkeit, zum Kreuz komme und mir da einen Ratschlag hole. Wir hatten ja im Psalm 85 das auch gehört, könnte ich doch hören, was Gott der Herr redet. Es ist immer gut, Rechtsanwälte haben ihre Berechtigung, aber wenn etwas in die Brüche geht, versucht es ohne Rechtsanwalt zu regeln. Sei es um Scheidung ist oder man braucht da einen Rechtsanwalt oder so. Aber Ich kann euch immer wieder nur empfehlen und muss mir das auch immer wieder im Stammbuch schreiben. Ich will hören auf das, was Gott redet. Weil ein Rechtsbeistand, einer, der mich vertritt, sagt natürlich, ja, das ist doch dein gutes Recht. Und das kriegen wir schon durch und. Und dann geht es immer weiter und immer weiter. Und dann haben wir vielleicht kein Weltkrieg, aber einen Rosenkrieg, der mitunter ähnlich schmerzhaft ist. Könnte ich doch hören, was Gott der Herr redet, so betet der Psalmist. Dass er Friede zusage seinem Volk und seinen Heiligen. Dass er Friede zusage. Und wir entdecken das schon in der Weihnachtsgeschichte und auch bei dem Auferstandenen, der Gruß ist immer, Friede sei mit dir. Weil Gott weiß, wie es um uns Menschen steht in dieser Welt jenseits von Eden. Friede sei mit dir. Wenn wir in diesem Land keinen Frieden mehr haben, dann ist alles nichts. Wenn wir am Ende dann den Krieg gewinnen, wir haben das doch erfahren, dann liegt ein Land in Schutt und Asche und als Siegermacht kann ich mich dann irgendwie brüsten oder so. Aber was das für Schäden sind, nicht nur an den Häusern, sondern auch an den Seelen und am Gemüt des Menschen, das ist doch überhaupt nicht irgendwie aufzuwiegen. Deswegen, Gott weiß um die Herausforderungen des Lebens in dieser Welt, dass wir immer wieder vor diesen Ungerechtigkeiten stehen. Und er ruft uns zu, Friede sei mit dir. Und das ist der Shalom, der sich dann auswirken soll in diese Welt hinein. Und die Frage ist, wie funktioniert das? Interesse daran? Das zu hören und das zu lernen? Oder selig sind die Frieden stiften? Hat unser Herr gesagt, selig sind die Frieden stiften. Wir sind aufgerufen, Frieden zu stiften. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, Jesus, aber wie soll denn das geschehen? Wie kann denn Frieden werden? Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Man kann schon sagen, unmenschliche Herausforderung. Ihr habt doch gelernt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, ihr kriegt das doch mit, wenn ihr miteinander redet, mit euren Gleichen, den anderen überstimmen, platt machen, wie auch immer. Ihr habt doch gehört, den sollt ihr hassen. Wir stehen auf in diesem Land gegen Hass und Hetze. Und jetzt nicht, dass ich damit andeuten will, was ich wähle. Ich wähle die nicht. Aber dann frage ich mich, die hier aufsteht gegen Hass und Hetze, ihr stellt euch dann hin bei einer Demonstration und singt, ganz Berlin hasst die AfD. Wo kommen wir denn dahin, wenn wir so miteinander umgehen? Ich kann sagen, ich mag diese Partei nicht. Ich habe da einen anderen Ansatz und ich werde die nie wählen. In Ordnung. Aber ganz Berlin hasst. Euch ist gesagt von den Alten. Liebt die, die euch Gutes tun und hasst eure Feinde. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde. Und betet für die, die euch an den Kragen wollen. Friede fällt nicht vom Himmel. Der Friede mit Gott, der ist vom Himmel gefallen. Und da dürfen wir uns auch einklinken und daran partizipieren. Aber der Friede auf dieser Welt, er fällt nicht vom Himmel. Der Friede auf dieser Welt wird von Menschen geschaffen, die für den Frieden einstehen. Die auch das Leben. Man kann sagen, ist alles Quatsch, ist doch vollkommen genau. Unser Herr hält das aus, auch wenn wir als Christen sagen, Jesus, das hast du irgendwie noch nicht verstanden. Ich meine, 2000 Jahre her, du kanntest nicht die Auseinandersetzung im 1, 2, alles in Ordnung, aber den Feind lieben, nee. Aber wenn wir wissen wollen, was die Bibel zu dem Thema sagt und wie Frieden wird unter den Menschen und zwischen den Völkern, liebt eure Feinde. Vergebt ihnen, was sie an Unrecht euch getan haben. Ohne diese Vergebung gibt es keine Gerechtigkeit. Ohne Vergebung kommt nicht jeder zu seinem Recht, weil der, der an mir schuldig geworden ist, hat ja auch einen Grund, hatte eine Angst. Nicht damit entschuldigen, überhaupt nicht. Aber wer Gerechtigkeit will in dieser Welt, der muss vergeben können. Und wer Frieden will, der muss sich immer wieder neu darauf einlassen, den anderen zu lieben, der so ganz anders ist, ja sogar den Feind zu lieben. Wie du mir, so ich dir. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Mahatma Gandhi hat dazu gesagt, naja, dieses Prinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn führt dazu, dass die Welt erblindet. Und das ist auch geschehen. Wir gucken alle noch durch unsere Augen, aber wir werden blind für das, was in dieser Welt uns Gerechtigkeit und Frieden bringt. Und von daher sind wir auch selber immer wieder dazu eingeladen, dass wir uns auf diesen Weg des Friedens machen. Denn Friede ist nicht das Ziel, sondern Friede ist der Weg. Und dazu lädt uns unser Herr ein. Den dürfen wir immer wieder gehen. Dazu sind wir immer wieder eingeladen. Geht wählen und wählt das, wovon ihr überzeugt seid. Geht wählen und lasst euch nicht einreden, der andere und die anderen, das wären unsere Feinde. Geht wählen und vielleicht führt uns das ja ein bisschen näher auch zum Frieden in dieser Welt. So viel Hoffnung habe ich nicht, aber geht dann heute hinaus in die Welt und lebt das, was uns vom Evangelium zugesagt ist. Und da habe ich Hoffnung, dass wir dadurch diese Welt verändern. Nicht in Washington, nicht in Moskau, nicht in Berlin, vielleicht noch nicht mal in Lichtenberg, aber hier in diesem Kiez, wo unsere Gemeinde steht. Und zu diesem Frieden ermuntere uns unser Herr immer wieder neu. Und auf diesem Weg des Friedens möge er uns segnen. Amen.